Trabi, Polo oder auch der ID3. Autos made in Sachsen. Aber wie lange noch? Die Autoindustrie in Deutschland steckt in der Krise. Auch in Sachsen. Dabei hatte VW ausgerechnet diese Region vor wenigen Jahren noch zum europäischen Zentrum für E-Mobilität ausgerufen. Birgit Hettwer ist Wirtschaftsredakteurin beim MDR. Sie erzählt uns, warum der Standort in Ostdeutschland für VW und die Menschen so wichtig und trotzdem in Gefahr ist. Und warum sich jetzt tausende Beschäftigte Sorgen machen, trotz Jobgarantie. Hier ist eine neue Folge von 11KM, der Tagesschau-Podcast, wie immer mit einem Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Freitag, der 12. Dezember. Birgit, herzlich willkommen bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo aus Dresden. Ja, Sachsen ist einfach schon immer ein Autoland. Zwickau gilt als die Wiege der deutschen Automobilindustrie und das hat nichts mit dem gehasst geliebten Trabant der Rennpappe des Ostens zu tun. Nein, nein, die Wiege der Autoindustrie oder die Geschichte der Autoindustrie in Sachsen, die reicht schon ins Jahr 1904. Damals hat August Horch die Automobilwerke in Zwickau gegründet, dann 1910 in Audi umbenannt.
Sein Name war Programm, Horch heißt lateinisch Audi und die Automobilwelt horchte tatsächlich auf bei jeder Neuentwicklung.
Ja, und das ist im Grunde immer Autoindustrie gewesen in Zwickau. Also dann hat man dann später in den 30er und 40er Jahren war es die Auto Union, auch unter Audi. Und dann ja nach dem Krieg wurde dann in der DDR das Sachsenringwerk gegründet. Und ja, der legendäre Trabant war sozusagen das Auto der Wahl. Das Engagement von Volkswagen in Sachsen, das geht übrigens noch in die DDR-Zeit zurück. Es gab hier nämlich ein Joint Venture mit dem VEB Barkas-Werk. Und noch zu DDR-Zeiten war nämlich dieser Betrieb so eine Art Lohnfertiger von Viertaktmotoren und Zubehörteilen. Scheinwerfer wurden gebaut unter VW-Lizenz für westdeutsche Produktionsstandorte natürlich. Ja, und im Grunde war damit so ein Fundament schon gelegt. Es gab schon Kontakte zum VW-Konzern.
1991 rollten in Sachsen die letzten Trabis vom Band. Was für die ostdeutsche Automarke das Ende bedeutete, nutzte Volkswagen als Grundstein für einen neuen Werksstandort.
Ja, und dann nach der Wende war es natürlich dann die glückliche Fügung, dass man mit Karl Hahn bei Volkswagen jemand hatte, also bei Volkswagen im Westen an der Spitze, der gebürtiger Sachse war und seine Wurzeln nicht vergessen hatte. Und ja, zusammen mit Kurt Biedenkopf, der damals in Sachsen der erste Ministerpräsident war und ja auch ein Mann mit wirtschaftlichem Weitblick war, hatte man dann Schnellnägel mit Köpfen gemacht und Volkswagen hat sich in Mosel, damals ein eigenständiger Ort, und heute eingemeindet nach Zwickau. Hat also in Mosel dann angefangen zu bauen und das Volkswagenwerk zu gründen.
Ich wünsche allen, die hier für die Zukunft in vielen Jahren ihren Arbeitsplatz, ihren Lohn und auch ein Stück privates Glück finden, viel Glück und Segen.
Der 12.12.1990 war die Geburtsstunde von Volkswagen in Sachsen mit dem eigenen neuen Werk. Damals war Helmut Kohl da und natürlich die regionale Wirtschaftsmacht.
Der erste Polo aus Zwickau, er ist die große Hoffnung der über 11.000 Beschäftigten des Sachsenringwerkes, die bisher das DDR-Auto schlechthin, den Trabant, bauten. In Zwickau wird der Polo nur montiert. Die lackierte Karosserie und die Baugruppen kommen aus Wolfsburg.
Und natürlich gehört es aber halt auch dazu, dass Volkswagen hier ja günstige Mitarbeiter fand. Denn man hat natürlich zunächst nicht Westtarife gezahlt. Also man hat eine Tochterfirma gegründet, die VW Sachsen GmbH. Und ja, die wird erst jetzt zum Beginn des Jahres 2026 in den Konzern vollständig integriert. Man hat zwar auch natürlich gute Tarifverträge mit der IG Metall ausgehandelt, aber so ein bisschen war man immer schon noch eine andere Klasse als die reinen West-VWler.
Birgit, nimm's mir nicht übel, aber wir müssen auch die Menschen im Rest der Republik mitnehmen, die von Autoindustrie sich so viel Plan haben. Und ja, ich rede dabei von mir selbst. Wenn ich nämlich an Autostandorte denke, dann fällt mir jetzt auf den ersten Wisch ein Stuttgart, Wolfsburg und ja, München. Welche Relevanz hat denn der Standort Sachsen für die deutsche Autobranche und für VW im Speziellen?
Volkswagen war ja immer der Platzhirsch, ne? Der größte Arbeitgeber in der Region mit zeitweise mehr als 11.000 Mitarbeitern allein in Zwickau. Dann gibt es das große Motorenwerk in Chemnitz, wo auch fast 2.000 Leute arbeiten. Und es war immer so, wer bei Volkswagen arbeitet, das ist wie eine Lebensversicherung. Der kommt bis zur Rente, der verdient ganz gut. Und viele Zulieferer haben ja auch für den Konzern gearbeitet oder arbeiten für Volkswagen. Wir haben BMW in Leipzig, wir haben Porsche. Also wir sind schon durchaus ein mittelgroßer Player, was die Automobilindustrie in Deutschland angeht. Etwa 20.000 Leute arbeiten direkt bei den großen Fabriken und dann mindestens 70.000 auch bei den Zulieferern. Also die Autoindustrie ist schon das wichtige Rückgrat in der sächsischen Wirtschaft. Auch wenn die Manufaktur, über die wir jetzt lange gesprochen haben, eher so diesen Symbolcharakter hat. Das wichtige Werk ist natürlich Zwickau, davon lebt die ganze Region Westsachsen.
Fabriken baut man heute meist auf der sprichwörtlichen grünen Wiese, anders in Dresden. Da wurde heute der Grundstein für eine Autofabrik mitten in der Stadt gelegt.
Ende der 90er Jahre war Volkswagen nochmal auf der Suche nach einem Standort für eine Autofabrik. Und das sollte eine besondere Fabrik sein, nämlich eine, die gläsern ist, die einlädt zum Auto gucken.
So kann man von draußen dann zugucken, wie drinnen Nobelkarossen des VW-Konzerns montiert werden.
Und da fiel die Wahl auf Dresden, auf die gläserne Manufaktur, die dann 2001 eröffnet wurde.
Viel Theater um ein neues Auto und seine Fabrik. Die Eröffnung heute Symbol für das Selbstbewusstsein der neuen Autobauer in Dresden. Mit der gläsernen Manufaktur will VW-Chef Piëch das Auto kaufen zu einem sinnlichen Erlebnis machen.
Da ging es Volkswagen nicht um hohe Stückzahlen, nicht um Masse. Man wollte was Klasse hat. Man wollte eine Luxuslimousine bauen. Die gab es nämlich in der Tat mit dem klassischen VW-Logo bis zu den 2000er Jahren nicht. Und dieses Auto, das sollte nicht ganz so luxuriös werden wie der Bentley, aber auch nicht ganz so alltäglich wie so ein Passat. Und heraus kam dann eine Limousine namens Phaeton.
Okay, auch noch nie davon gehört.
Ja, da bist du doch einiges jünger als ich.
Ja, vielleicht.
Das Auto war nicht so ein richtiger Verkaufsschlager, aber Volkswagen hatte sich, wenn man so will, ein echtes Prestigeprojekt in Dresden gegönnt. Und heraus kam dann so ein wirklich schöner, architektonisch sehr gelungener Glasbau, der schon rein äußerlich nichts mit einem normalen Zweckbau einer Autofabrik zu tun hat. Und die fertigen Autos, die landeten auch nicht irgendwo in einer Tiefgarage, sondern in einem gläsernen Turm, da quasi zum Bau dazugehört. Also quasi, man konnte, wenn man so will, Erfolg sollte sichtbar sein. Also ne, wenn der Turm voll ist, dann ist die Lage gut, dann wird dort viel produziert. Mhm. Ja, natürlich war dann auch der Misserfolg ziemlich offensichtlich manchmal. Denn so richtig voll war der Autoturm selten.
Und Birgit, wenn wir jetzt über die Probleme von VW in Sachsen sprechen, was bedeutet das dann konkret für Dresden, also diese etwas andere gläserne Autofabrik?
Die gläserne Manufaktur hat bei aller Schönheit einen Nachteil. Diese Art des Produzierens, die ist schlichtweg unwirtschaftlich, wenn man nicht ein Auto baut, was mehr als 100.000 Euro kostet. Ne? Und jetzt, wo Volkswagen ja doch ein bisschen in die Bedrohung kommt und die Zahlen alles andere als rosig sind, da gab es dann die Entscheidung im letzten Jahr, als man ja diesen neuen Tarifabschluss gemacht hat und Volkswagen am liebsten mehrere Werke schließen wollte, dass da die Manufaktur ganz oben auf der Schließungsliste oder Streichliste stand, das hat nicht wirklich überrascht.
Die Zahlen passen vielerorts nicht mehr. Der Konkurrenzdruck steigt, viele Werke sind zu schwach ausgelastet, auch dadurch sind die Kosten zu hoch. Elektroautos verkaufen sich zu schlecht.
Es ist ja so, dass die Tarifverträge bei Volkswagen an den deutschen Standorten keine Kündigung möglich machen. Bis 2030 ist das nicht möglich bei Volkswagen. Das hatte die Belegschaft im letzten Jahr zusammen mit den mächtigen Betriebsräten und der Gewerkschaft erkämpft. Ja, und das zwang jetzt natürlich Volkswagen dazu, auch sich zu überlegen, was macht man mit der Manufaktur, wenn man dort keine Autos baut. Die ist natürlich ja, Symbol ist schon so ein Riesenfaktor. Wenn Volkswagen sich hier zurückzieht, ist das ein Riesen-Imageverlust. Und auch die Politik, die Landespolitik hier vor Ort, will das nicht, dass man hier quasi eine Investruine nahe des Stadtzentrums hat. Deswegen war es auch für Michael Kretschmer, den Ministerpräsidenten von Sachsen, Chefsache, da bei Volkswagen nachzuhaken und darauf zu bestehen, dass es hier eine gemeinsame Lösung gibt. Ja, und heraus kam dann dieser Kompromiss oder diese Idee aus der einstigen Manufaktur, jetzt einen Innovationscampus zu machen. Also einen Standort für die Wissenschaft. Die Verträge sind noch nicht unterschrieben, ist noch nicht alles wasserdicht. Es gibt bisher aber eine gemeinsam erarbeitete Absichtserklärung, ein Letter of Intent zwischen Volkswagen und Sachsen. Der Plan ist, dass der Freistaat Sachsen dort jetzt von Volkswagen nicht mehr benötigte Flächen mietet und dort Forschungsbereiche der TU Dresden ansiedelt, sogenannte Exzellenzcluster, um dort so künftige Technologiefelder, künstliche Intelligenz, Robotik, Mikroelektronik und so weiter, Materialforschung dort zu installieren, dort anzusiedeln. Und Volkswagen beteiligt sich an finanziellen Kosten, bezahlt für 7 Jahre 4 Stiftungsprofessuren. Auch die Vergabe von Forschungsaufträgen ist angedacht. Ja, und Volkswagen nutzt die Manufaktur ja weiter. Es bleibt weiter eine Eventhalle. Es bleibt weiter offen für Volkswagen, für Fahrzeugpräsentationen. Auch der Vertrieb von Autos, also unser schönstes Autohaus steht in Dresden bei Volkswagen, das wird weiter so betrieben. Also wer sich ein Auto abholen möchte, ein Elektrofahrzeug, kann das nach wie vor in Dresden in der Manufaktur.
Jetzt ist dieser Fabrikstandort in Dresden nicht der wichtigste für Volkswagen in Sachsen, hast du gesagt. Aber, das habe ich verstanden, doch sehr wichtig für das Selbstverständnis von VW in dieser Region. Hat man denn da jetzt eine Lösung gefunden, mit der alle Seiten glücklich sind?
Ja, klingt auf dem Papier alles ganz toll. Allerdings hatte ich so den Eindruck, dass bei der Verkündung, es war nicht ein einziger Minister da, auch der Ministerpräsident nicht, dass man sich so ein bisschen in Zweckoptimismus geübt hat. Was bleibt einem auch anders übrig? Man ist froh, dass man eine Lösung für den Konzern hat. Also auch wenn das Werk hier in Dresden, die gläserne Manufaktur, eher klein ist und es hier nur noch in Anführungsstrichen um 200 Mitarbeiter geht, die hier eine Perspektive brauchen, dann war es doch wichtig genug, dieser Termin, diese Betriebsversammlung, dass auch die Konzern- und Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Volkswagen, Daniela Cavallo, vor Ort war und den Mitarbeitern die Situation erklärt hat und diesen gefundenen Kompromiss auch eingeordnet hat.
Im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die in dieser schwierigen Phase der Automobilindustrie Standorte schließen und auch Kündigungen aussprechen, gehen wir bei Volkswagen diesen Weg nicht. Und das dank der Belegschaft und der IG Metall, die sich sehr stark gemacht hat dafür.
Es ist im Teil des im letzten Jahr auch maßgeblich von ihr ausgehandelten Kompromisses. Beschäftigung sichern ja, alle Produktionsstandorte sichern nein.
Und von daher ist es wichtig, auch zu betonen, dass es eine Perspektive gibt.
Jetzt diese Aufbruchstimmung, von der du gesagt hast, so in den 90ern, ist offensichtlich dann nicht mehr so viel zu spüren, beziehungsweise gar nichts mehr zu spüren. Diese Neunutzung der Räumlichkeiten klingt, wie du ja auch gesagt hast, erstmal sehr sinnvoll. Was aber wird aus den Mitarbeitern?
Ja, wie gesagt, gekündigt werden kann bis 2030 nicht. Es gibt jetzt vereinzelt Angebote, ins Werk Zwickau zu wechseln oder ins Motorenwerk nach Chemnitz.
Jeder, der gerne in die Zentrale nach Wolfsburg kommen möchte, ist herzlich eingeladen.
Gegenüber der Presse sprach der Personalchef von VW in Sachsen, Thomas Edig, öffentlich allen Mitarbeitern eine herzliche Einladung ins Stammwerk nach Wolfsburg aus.
Und kriegt direkt einen unbefristeten Arbeitsvertrag am Standort Wolfsburg. Und das wird versüßt mit einer Wechselprämie.
Naja, ob jeder diese Einladung annehmen wird, das kann ich bezweifeln. Trotz der Wechselprämie, die bis zu 40.000 Euro hoch sein soll, habe ich mit einigen gesprochen und da eher eine Skepsis rausgehört.
Ich bin in Dresden und wir haben alle unsere Familien hier. Wir sind verwurzelt wie die meisten Leute. Und das für mich persönlich kommt das auf alle Fälle nicht in Frage.
Für jüngere Mitarbeiter ist das vielleicht eine Option zu sagen, wenn meine Zukunft nicht mehr hier in Dresden ist und ich nach Wolfsburg wechseln kann und dort sofort unbefristet eingestellt wäre, dann ist das sicherlich eine Option.
Ich bin aber, ein bisschen so erzogen worden, dass ich nicht den Kopf in den Sand stecke.
Ich habe aber auch eine junge Auszubildende getroffen, eine 22-Jährige, die nach einem Versuch eines Studiums dann gesagt hat, nee, ich will doch lieber was Praktisches machen und dann bei Volkswagen als Kfz-Mechatronikerin für Hochvolttechnologie, also als Spezialistin sozusagen für den Bau von Elektroautos, eine Lehre begonnen hat. Und diese junge Dame namens Ronja Mattes guckt nicht in Dekaden nach vorne, sondern sagt, ich mache jetzt meine Ausbildung, die wird bei Volkswagen gut sein und dann bin ich so top ausgebildet, dann kann ich mir ohnehin aussuchen, wo ich arbeiten gehe.
Es ist, wenn es keine Fahrzeugproduktion mehr hier gibt, dann wird es trotzdem an Autos zu arbeiten geben. Wenn das nicht ist, dann habe ich trotzdem einen Abschluss in einem technischen Beruf und kann in der Industrie arbeiten.
Also vielleicht Wolfsburg, vielleicht aber auch in einer anderen Branche. Hier in Dresden wird ja auch die Mikroelektronik derzeit noch sehr stark ausgebaut. Also mein Eindruck ist schon, dass die jungen Leute nicht mehr alle mit diesem einen Betrieb, wo sie lernen, verheiratet sind und da glauben, dass das jetzt das Ende oder der Anfang und das Ende der Berufslaufbahn ist. Also die Wechselbereitschaft und die Veränderungsbereitschaft auch bei jüngeren Leuten, die ist schon eine andere.
Am VW-Standort Dresden, da läuft es also derzeit nicht so richtig gut. Du hast vorhin erzählt, das größte VW-Werk steht in Zwickau. Da wurde früher der Polo und der Golf produziert bis 2019.
Feierstunde im VW-Werk Zwickau. Es ist das erste Werk in Deutschland, das komplett für Elektroautos umgerüstet wird. Auch die Kanzlerin ist da. So kommt Deutschland seinen Klimazielen näher. Die Produktion läuft langsam an. 100.000 Fahrzeuge sollen hier künftig pro Jahr vom Band rollen.
In Zwickau laufen seitdem Elektroautos vom Band. Wie steht's denn um das Werk heute?
Ja, dieses Werk in Zwickau-Mosel, das sollte das Leitwerk sein, was vormacht, wie schnell man Fabriken umbauen kann. Die Mitarbeiter hier haben sehr viel geleistet, waren sehr flexibel, haben sehr viel Umschulung gemacht, sind auch in andere Werke in den Westen gegangen und haben dann ihre Erfahrung aus dem Umbau transformiert. Also die Leute hier haben in der Zeit des Umbaus und der Umrüstung auf die E-Mobilität sehr intensiv gearbeitet, haben alle Vorgaben des Konzerns mit Bravour erfüllt. Aber die Lage ist dort derzeit so ein bisschen von Skepsis geprägt. Denn seit Volkswagen sein Zukunftsprogramm durchzieht, geht es auch hier in Sachsen ans Eingemachte. Zum einen wurden in Größenordnung von fast 3000 Stellen wurden befristet Beschäftigte quasi nicht verlängert. Man hatte das Werk ja im Zuge des Ausbaus zum Leitwerk für E-Mobilität etwas aufgerüstet. Also man hat auch neue Mitarbeiter Befristete eingestellt, die hat man jetzt wieder heruntergefahren. Zum anderen bleibt auch die Auslastung des Werkes unter den Erwartungen. Hauptsächlich die Exportnachfrage ist ja nicht so hoch mehr. Und auch die Nachfrage im Kernmarkt Deutschland schwächelt. Da gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Aber die Folge für Volkswagen war, dass man statt 3 Schichten nur noch in 2 Schichten produziert. Man hat die Nachtschicht im letzten Jahr gestrichen. Ja, und man kann das nur mit ein paar Zahlen erklären, um die Relationen vielleicht zu verstehen. Wenn das Werk ausgelegt ist für eine Fertigung von 1.500 Autos am Tag oder 360.000 im Jahr, dann hat man jetzt eine Kapazität nach der Kürzung der Nachtschicht und der Reduktion der Belegschaft von vielleicht noch 210.000, 220.000 Autos im Jahr, die man dieses Jahr erreichen wird. Es klingt sehr viel, aber es ist halt nur 2/3 der eigentlich geplanten Kapazität. Wem dieses Alarmzeichen noch nicht reicht, die Planung des VW-Konzerns gehen ja mittelfristig in die Richtung, die eigenen Marken, also den ID.3, 4 und 5, gar nicht mehr in Zwickau zu bauen. und das langfristig sozusagen in Wolfsburg anzusiedeln und ausschließlich da. Und das sind nicht nur Planspiele, das ist auch im letzten Jahr dieses Szenario schon beschlossen worden. Dann, wenn das Werk in Wolfsburg voll umgerüstet ist und quasi die Produktion der Konzernmarken dort konzentriert werden soll, dann sollen in Zwickau langfristig allein Audis vom Band gehen.
Was macht das denn eigentlich mit den VW-Beschäftigten, wenn die jetzt hören, dass sie in Zukunft für eine andere Marke aus dem VW-Konzern arbeiten sollen?
Ja, und da macht man sich große Sorgen, dass die Konzerntochter Audi ja wirklich für eine gute Auslastung sorgt. Denn auch Audi möchte investieren. Ob Audi dann wirklich hier in Deutschland oder in Sachsen investiert oder nicht vielleicht sogar nach Amerika geht und seine Nachfrage auf diesem wichtigen Exportmarkt direkt von Amerika auch aus Zollgründen bedient. Da macht man sich hier in Sachsen schon ziemlich viel Sorgen, dass man vielleicht Opfer von solchen geopolitischen, geostrategischen Überlegungen wird und als deutscher Standort dann hinten runterfällt. Ja, und dass das heute alles so nicht mehr zählen soll, dass man quasi gar keine Volkswagen langfristig mehr hier bauen soll, das kränkt die Mitarbeiter, das macht sie auch wütend und das macht ihnen Angst. Ja, und das ist auch der Grund, dass die Politik hier zur Seite springt, also Anfang Oktober dann, als das Werk eine Woche Zwangspause machen musste, weil die Auftragslage nicht so besonders gut war.
Die Stimmung bei VW in Zwickau-Mosel ist so trüb wie das Wetter heute Morgen. Ungewissheit bringt Unsicherheit.
Als dann Mitte Oktober nach dieser Produktionsruhe dann Michael Kretschmer hier im Werk war, um mit der Belegschaft zu reden und auch zuzusichern, dass er seine Möglichkeiten ausschöpfen möchte, um da vielleicht auf politischem Wege an die Verantwortung von Volkswagen zu appellieren. Da ja, kamen auch viele Mitarbeiter zu Wort und haben ihre Ängste geschildert, ihre Sorge, dass langfristig ihr Arbeitsplatz weg ist. Das ist ein völlig neues Gefühl für jemanden, der bei Volkswagen arbeitet.
Wir haben Angst um unsere Arbeitsplätze, wir haben Angst um unsere Zukunft.
Zum Beispiel eine junge Frau, Stefanie Haferkorn, die in Zwickau mit ihrer Familie zu Hause sitzt und sich da große Sorgen macht.
Wir möchten hier bleiben, wir möchten in Zwickau bleiben. Zwickau kann Zukunft, Zwickau kann Transformation. Und wir brauchen aber eine Industriepolitik, die uns den Weg ermöglicht.
Und das hat ihm dann auch die Politik, die regionale Michael Kretschmer, auf den Plan gerufen.
Die Menschen hier in Mosel können sich sicher sein, auch in den nächsten Jahren wird es dieses Werk geben. Diese Zusage hat der Vorstand, hat der Aufsichtsrat gegeben. Und ich habe keinen Zweifel, dass das auch so ist.
Der sächsische Ministerpräsident und auch der Bundesumweltminister Carsten Schneider, SPD, waren beide zusammen im Werk nach Zwickau. Beide konnten natürlich nichts Konkretes versprechen, außer ja, auf der Seite der Belegschaft zu stehen.
Kann man sich auf sowas überhaupt verlassen, wenn sowas gesagt wird? Ich meine, die Situation scheint ja nun mehr aussichtslos zu sein.
Ja, na, die Frage ist, was kann die Politik machen? Der politische Einfluss von Sachsen selber ist im Vergleich zu Niedersachsen ja deutlich geringer, ne? Bekanntlich ist ja das Land Niedersachsen Miteigentümer bei Volkswagen und hat im Aufsichtsrat eine Sperrminorität. Da fällt de facto keine Entscheidung gegen den Willen des Landes Niedersachsen. Und das ist ein Umstand, den man nicht wegdiskutieren kann, wenn es um die hauseigene Politik innerhalb von Volkswagen geht. Auch wenn immer gesagt wird, die Politik redet bei Volkswagen nicht rein, das ist alles Sache der Tarifpartner. Und Volkswagen hat ja in Niedersachsen auch Werke, die nicht besonders gut von der Auslastung sind. Also Osnabrück zum Beispiel soll eine Auslastung von nicht mal 20% gehabt haben. Und oh, wow. Ja, und da guckt man in Sachsen schon sehr genau und sehr kritisch, ob man mit gleichen Maßstäben misst. Ja, ob das so viel bringt, Ost-West auszuspielen, die Standorte, das sei mal dahingestellt, weil, glaube ich, die Krise der Autoindustrie natürlich eine gesamtdeutsche Krise ist und nichts mit Ost und West zu tun hat. Aber ja, was kann die Politik wirklich tun? Die Bundespolitik ist in den letzten Jahren durch einen gewissen Zickzackkurs in Sachen E-Mobilität aufgefallen. Es gab alles andere als stabile Rahmenbedingungen. Wenn ich jetzt denke an den plötzlichen Wegfall der E-Auto-Prämie noch unter Wirtschaftsminister Robert Habeck Ende 2023, das hat natürlich für einen richtigen Knick in der Binnennachfrage geführt. Und ja, dann gab es ja jetzt den Autogipfel mit Merz. Seitdem denkt man nach drüber, neue Kauf- und Leasinganreize zu schaffen für mittlere Einkommen. Auch in Richtung Ladeinfrastruktur will man jetzt endlich mehr tun und auch vor allen Dingen in den nicht bloß an den Rändern der Stadt, sondern in den Stadtzentren, die mehr tun. Mhm. Aber so richtig konkret ist es eben noch nicht greifbar. Ne? Also ich glaube, es fehlt momentan wirklich an vielem, was den Kauf von E-Autos wirklich attraktiv macht.
Dieses Werk in Zwickau, gibt es Pläne, das in irgendeiner Form zu retten? Gibt es da Ideen?
Wenn das mit Audi nicht so aufgehen sollte oder alleine nicht reicht, dann gibt es die Überlegung, dort was zu machen in Richtung Recycling von Autos und Batterien, also Stichwort Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe. Aber auch das hat natürlich eine entscheidende Kehrseite. Es steckt viel weniger Wertschöpfung im Prozess. Es braucht kaum Zulieferer, also auch die Region fällt da hinten runter. Ja, und es sind immerhin über 70.000 Jobs, die insgesamt ja als Autozulieferer in Sachsen tätig sind. Also das ist schon ein Riesenpfund. Und klar gibt es noch Porsche und auch bei BMW, da läuft es deutlich besser derzeit. Aber so ein Volumenproduzent wie Volkswagen ist nicht zu ersetzen. Es wäre ein harter Einschnitt.
VW geht es ja nicht nur in Sachsen nicht so gut, auch im Stammwerk in Wolfsburg sollen in den nächsten Jahren Stellen abgebaut werden. Inwiefern ist denn das, was da gerade in Sachsen passiert, eine gesamtdeutsche Entwicklung generell für die Automobilbranche?
Naja, ich glaube, es gibt beim Thema Auto so einen gewissen Kulturwandel. Ich beobachte das so. Also ich bin, wie gesagt, Mitte 50 in meiner Generation, da gehörte ein Auto so zu fast jeder Familie und oft genug auch der Zweitwagen. Das Auto war so das Wohlstandssymbol schlechthin, vielleicht auch manchmal das liebste Kind der Deutschen. Ne? Diesen Spruch gibt es ja nicht von ungefähr. Und das war auch im Osten so nach der Wende, ne? Als die Leute quasi vom Trabi auf richtig schöne Autos wechseln konnten. Und ich glaube aber, das ändert sich stark. Also, ne, junge Leute verzichten manchmal heute ganz bewusst aus ökologischen Gründen oder auch, weil sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln dank Deutschlandticket auch viel billiger zum Ziel kommen. Also junge Leute verzichten ganz bewusst auf Auto. Das ist nicht mehr so, die zwingen die erste Anschaffung mit 18, dass ich ein eigenes Auto will oder so. Ne? Ich beobachte das in der Generation von jungen Leuten, auch bei meinem eigenen Sohn, dass da die Werte heute andere sind. Ja, und dann kommt dazu, dass vor allem im urbanen Raum das Auto nicht mehr so das bevorzugte Mittel der Wahl ist, um von A nach B zu kommen. Das muss ich dir als Berliner ja nicht erzählen. Ne?
Das
ist einfach so, dass da der öffentliche Nahverkehr natürlich manchmal wirklich die Nase vorn hat. Ist auch gut so. Und dann gibt es ja Modelle wie Carsharing, Car-Abos. Die sind auch auf dem Vormarsch. Also, dass man nicht mehr ein Auto für die nächsten 10, 15 Jahre anschafft, sondern das Auto seinen momentanen Bedarf und Bedürfnissen anpasst. Und das ist alles so ein bisschen, das macht es der Autoindustrie schwer, sich da mit seiner Modellpalette, was den Binnenmarkt angeht oder auch generell anzupassen, weil ich glaube schon, dass das Auto einen anderen Stellenwert hat als in der Generation der heute 50, 60-Jährigen.
Und dieser neue Stellenwert des Autos bei Jüngeren, was bedeutet das dann für die Autobauer?
Also ich glaube, dass die Autoindustrie für mich manchmal so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen wirkt. Natürlich gönne ich jedem einen tollen Tarifvertrag, ne, und gute Abschlüsse. Aber wenn die Existenz quasi fast auf die Existenz der Konzerne auf den Prüfstand stellen oder gefährden können, wenn man überlegt, wie viel Jobs Volkswagen mittelfristig abbauen will, um quasi stabil in der Gewinnzone zu kommen, ne? Also es ist ja nicht so, dass der Konzern jetzt morgen Insolvenz anmelden muss, aber die Aktionäre wollen natürlich auch ihre Marge haben und da muss man halt gucken, wie es auf der Kostenseite aussieht und und man muss ja, das ist Teil des Programms, des Zukunftsprogramms, 35.000 Stellen bis 2030 abbauen bei Volkswagen, sozialverträglich, das kostet enormes Geld. Ja, und Ich glaube, man muss diesen Wandel und den Wechsel auch in andere Branchen eher fördern, als vielleicht die Leute mit 55 abzufinden und in Vorruhestand oder Altersteilzeit zu schicken. Also das, glaube ich, fände ich viel, viel wichtiger, dass Leute eben dann noch eine Aufgabe haben, wenn wir ohnehin da reden, dass wir alle bis 66 und länger arbeiten müssen. Und die Zulieferer, die leiden ja auch unter diesem Kostendruck, ne? Denn das, was bei den großen Konzernen noch geht, dass die Leute gut verdienen und gut abgefunden werden, das ist bei den Zulieferern ja ganz anders. Die arbeiten kaum noch kostendeckend, die gehen als Erste aus Deutschland weg oder machen zu. Ja, und da muss man sich schon fragen, ob ja die deutsche Autoindustrie so gut aufgestellt ist, dass sie auch dem internationalen Konkurrenzdruck, vor allen Dingen aus Asien, standhalten kann.
Birgit, das war super spannend, mit dir in die Causa VW in Sachsen zu schauen. Liebe Grüße nach Elbflorenz.
Ja, gerne. Komm doch mal vorbei. Noch ist sogar die gläserne Manufaktur offen.
Die MDR-Wirtschaftsjournalistin Birgit Hettwehr hat uns erklärt, was gerade bei VW und der Autoindustrie in Sachsen passiert und warum sich die Menschen dort fragen, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Wenn ihr mehr von ihr und die Entwicklung in Sachsen hören wollt, Birgit ist auch immer wieder im Sachsen-Politik-Podcast vom MDR zu Gast. Den Link dazu packen wir euch bei uns in die Shownotes. Am Montag hört ihr bei 11KM über die Netanjahus. Genau, die Familie des israelischen Ministerpräsidenten. Sie ist für eine Demokratie ungewöhnlich stark in politische Entscheidungen eingebunden. Und wir klären, wie mächtig diese Familie ist. Autorin dieser Folge ist Charlotte Horn. Mitgearbeitet haben Kaspar von Au und Marc Hoffmann. Produktion Jan Stahlmann, Timo Lindemann und Fabian Zweck. Die Redaktionsleitung hatten Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und ich wünsche euch jetzt ein fantastisches Wochenende. Macht's gut! Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek für euch. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Sachsen-Politik-Podcast bringen das politische Geschehen in Sachsen jede Woche auf den Punkt. Es geht um Herausforderungen und Chancen für die Politik im Freistaat. Und die Frage, ist Sachsen politischer Taktgeber für ganz Deutschland? Eine neue Folge gibt's jeden Freitag in der ARD-Audiothek.